Komm du in mein Leben, verändere du mich, forme du mich, Herr. Mach du aus meinem Leben etwas. Heute wollen wir uns über unsere Rechte Gedanken machen. Wir haben schon eine ganze Menge über die Pflichten gehört. Geht's? Zu leise. So, ist es jetzt besser? Ist es jetzt besser? Okay. Wir haben schon eine ganze Menge über unsere Pflichten gehört, was du sollst, du sollst. Ich denke nur die 10 Gebote, 3 schon 10-mal, du sollst nicht und so weiter. Und jetzt wollen wir uns über unsere Rechte Gedanken machen. Was steht mir zu? Bei Gott, in der Welt, im Leben, in der Praxis. Zuerst aber ganz herzlich eingeladen in den regelmäßigen Gottesdiensten. Am Sonntag werden wir über die Veränderungen sprechen. Das Leben ist voller Veränderung. Das merken wir ja tagtäglich. Dann am Samstag wird das Thema sein, lebe einen anderen Lebensstil. Und am Freitag wird das Thema sein, was reflektiert meine Seele? Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also was ist in deinem Herzen drin, was ist in deinen Gedanken drin, was gibst du wieder? So, du hast ein Recht. Ein Recht zum Atmen, ein Existenzrecht hast du in deinem Leben. Wir Menschen, wir leben von den Rechten, die Gott uns gegeben hat. Und manchmal haben wir so viel Unrecht. Die Ungerechtigkeit nimmt so überhand in unserer Welt. Aber Gott ist der seinen Auserwählten Rechtschaft. Also über das Recht wollen wir Gedanken machen und über das Recht sprechen. Viele Christen sind ja falsch gelehrt. Die denken, ich habe gar keine Rechte. Wenn ich jetzt gläubig werde, muss ich alles abgeben und er macht alles. Nein, ich habe Rechte. Ich habe Rechte, hinzugehen oder nicht hinzugehen, ja und nein zu sagen. Also ich bin verantwortlich für das, was in meinem Leben passiert. Rechte. Gib deine Rechte nicht auf. Zuerst einmal, du musst über deine Rechte informiert werden, was dir zusteht. Also du darfst das und das essen. Heutzutage ist es auch so. Den Menschen ist so viel abgesprochen worden in der Vergangenheit, was sie nicht dürfen. Sie dürfen kein Wunder für sich beanspruchen, die stehen die Wunder nicht zu, du bist nicht wert, du bist noch nicht so heilig genug, du musst also noch perfekter werden. Erst wenn du vollkommen bist, vielleicht passiert ein Wunder. Dir wurde der kindliche Glaube abgesprochen und dann hat man dir Gesetze gemacht und Vorschriften gemacht und Regeln gemacht und so weiter. In Holland, also in Niederland, werden demnächst 2000 Kirchen geschlossen, muss es vorstellen. Also 2000 Kirchen, so kleines Ländchen wie Holland. Keiner regt sich mehr auf, verstehst du, das ist alles normal. Eigentlich sollten die Christen auf die Barrikaden gehen. Wir brauchen die Kirche, auch wenn sie noch so klein ist, auch wenn es noch so wenig ist. Was wären die Dörfer ohne Kirche? Verstehst du, zu jedem Dorf und zu jedem Kiez gehört irgendwo eine Kirche. Aber 2000 Kirchen werden geschlossen. Und ich sage, das wird nicht mehr lange dauern, wir werden dann türkisch lernen müssen und werden zu Moscheen. Oder wir werden belogen, ich denke nur der ganze Irakkrieg, was da war, es war ein eindeutiger Angriffskrieg, war ein Unrecht. Also man hat gelogen, man wollte nur dort nach Irak gehen und wir wundern uns manchmal, warum dann manchen Ländern so schlecht geht, wie Amerika, das jetzt wirtschaftlich so öde und trüb aussieht. Was man sieht, das erntet man. Lügen können nicht gedeihen. Gott sagt, mein ist die Rache. Und er rächt sich an das Blut der Unschuldigen, er rächt sich an das Blut der Witwen und Waisen und ja, Leidenden etc. Man soll also nicht glauben, dass alles gemacht werden darf und kann, was gemacht wird. Also Gott sorgt für das Recht seiner Kinder und seiner Leute und der Menschen überhaupt. Menschen ohne Gott sind immer in Unrecht. Das ist also auch so. Sie werden ungerecht behandelt, niemand verteidigt sie, Satan drückt sie noch obendrauf. Sie kennen nur das Gesetz, Vorschriften und das ist also ihr Recht. Du sollst und wenn du das tust, dann ist es okay. Aber Gott hat uns als Originale geschaffen. Gott hat uns bewusst gewollt, du solltest deine Rechte gebrauchen, du hast die Freiheit. Ich denke nur an die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der Lump kommt nach Hause und Vater, ich habe vor dir gesündigt, bitte vergib mir. Und der Vater macht eine große Fete. Und dann steht der ältere Bruder, Vater, aber ich habe so fleißig bei dir gearbeitet, ich habe meine Pflicht erfüllt und mir hast du nicht einmal einen Bock gegeben oder Böcklein gegeben. Weißt du, der Vater sagt, was meines, das ist auch dein. Du hast noch nie von deinen Rechten Gebrauch gemacht, Junge. Und so viele Christen machen von ihren Rechten gar keinen Gebrauch. Du solltest, wenn du Schwierigkeiten hast, den Namen Jesus gebrauchen und dich nicht genieren. Und zwar im vollen Umfang, im Namen Jesu und einfach Sprich im Namen Jesu und du wirst sehen, Türen werden sich öffnen, unsichtbare Türen, die im Augenblick vielleicht jetzt verriegelt und verschlossen ist. Du hast ein Recht auf Individualität, dass du sein darfst, so wie du bist, wie Gott dich geschaffen hat. Du musst niemand kopieren. Du hast ein Recht, du zu sein.
Amen.
Ja, ganz gewiss, ohne Zweifel. Du bist ein Original und viele glauben nichts und ihnen wird nicht gesagt, du musst so werden wie Bruder und Schwester sowieso, du musst die und die kopieren. Nein, du musst ein Original werden. Du hast ein Recht, ein Original zu werden und zu bleiben. Du hast ein Recht, so zu sein, wie du bist. Ja, aber bitte, wir sind doch in der Gemeinde, wir müssen uns verändern. Nein, Gott verändert uns schon in dem, was fehlt und so weiter. Und wir werden ein Bedürfnis bekommen, mehr von Jesus, mehr von Gott und mehr von Glauben. Und wir werden merken, wie wir dann unsere Rechte wieder einnehmen. Du hast ein Recht, so zu bleiben, wie Gott dich geschaffen hat. Deshalb sagt auch Paulus irgendwo mal in einer Stelle, in dem, wie du berufen worden bist, so bleibe. Du solltest nicht versuchen, was anderes zu probieren und zu machen. Du darfst so sein, wie Gott dich gewollt hat. Wie Gott dich gewollt hat. Und so weiter. Du bist ja von Gott, du bist ja in sein Ebenbild geschaffen und du musst nicht in irgendeine Schublade dich pressen lassen. Du musst dich nicht in dein Schema so zu werden, wie die das wollen, wie die Gemeinde das will oder wie die Gruppe das will oder wie die Gesellschaft das will. Oder du musst dir nicht eine Maske verpassen, du kannst dein Gesicht wahren. Ich bin ich. Du hast ein Recht, mit Gott zu sprechen. Jetzt werde ich hier diese Rechte dir ein bisschen aufzählen, was du darfst. Du darfst mit Gott sprechen, du darfst bei Gott klagen, du darfst bei Gott dich ausweinen. Du kannst Gott bitten, du kannst sogar, guck mal die Psalmen, eine Hälfte der Psalmen sind Klagepsalmen. Und du darfst auch so weinen vor dem Herrn, dein Herz ausschütten vor Gott. Du darfst zu Gott in die Sprechstunde gehen, und zwar unangemeldet. Wann es immer nötig ist, wenn du immer gehen möchtest. Du hast ein Recht, auf Gott zu hören. Und das ist gewaltig. Herr, ich will deine Stimme hören. Und du darfst jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, du kannst sagen, Herr, was hast du heute zu sagen? Und wenn du das nicht weißt, wie man das macht, wir haben auf unserem prophetisches Wort, da kannst du 150 Mal anklicken und suchen das passende Wort für dich, für den Tag. Manche machen das. Also ich kenne Leute, die machen das. Einfach das richtige Wort, nicht nur für das Jahr die Losung ziehen, sondern Herr, was ist heute dran? Aber eigentlich brauchst du das alles nicht, das kannst du selber machen. Du kannst deine Bibel aufschlagen und du kannst deine Stimme hören. Du kannst in den Gottesdienst gehen und kannst deine Stimme hören. Du hast ein Recht, seine Meinung zu erfahren und seinen Willen zu erfahren. Du hast ein Recht, Gott zu erleben. Du hast ein Recht. Die meisten machen von ihren Rechten gar keinen Gebrauch. Du hast ein Recht, Gott kennenzulernen. Wer bist du, Herr? Und so haben die Leute immer in der Bibel gefragt. Du hast ein Recht, Gott zu begegnen. Schon einmal schon in dieser Sache. Du hast ein Recht auf die Schatzkammern Gottes. Alles, was du brauchst, du darfst nur bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und zwar so lange bitten und so ernstlich bitten, bis der liebe Gott es gibt. Und wenn du es aufrichtig meinst und wenn du es von Herzen meinst und wenn du es wirklich brauchst, wird Gott es dir geben. Preis dem Herrn. Du hast ein Recht auf Gottes Vermögen zurückzugreifen, auf seine Reichtümer. Gott lässt dich wissen, was meines, das ist auch dein. Ich habe für dich gemacht und nicht nur für die Bonzen und nicht nur dafür die Mächtigen, Starken und Großen. Nein, ich habe für dich, liebes Würmlein Jakob, gemacht. Für dich, für dich. Ich bin ein Realist. Ich weiß, was sich in dieser Welt abspielt. Uns wird vorgegaukelt, das steht dir nicht zu. Du hast kein Recht. In dieser Welt, wer hat Recht und wer hat Macht? Nur die Reichen? Nee. Die Reichen werden von ihren Thronen gestürzt, steht es in der Bibel mal. Mutter Maria betet. Heutzutage eigentlich, wenn du draußen die Gesellschaft anguckst, wer Geld hat, der wird besser beim Arzt behandelt. Wer Geld hat, der und so weiter, der wird bevorzugt behandelt. Erste Klasse darf er sitzen und so weiter. Aber wer bestimmt das Recht? Gott stürzt die Mächtigen und Gott, plötzlich sind die gar nichts mehr. Guck mal, die großen, starken Tyrannen, wo sind sie alle? Die haben sich irgendwo verkrochen und haben da irgendwo ein Schlupfloch gesucht, wie die Mäuse und Ratten. Recht für die Reichen, wie lange noch? Denk, lies mal Offenbarung. In der Offenbarung im letzten Kapitel, den letzten Kapiteln der Bibel, da steht es von Babel ist gefallen. Die Kaufleute, die werden heulen. Die Schiffe, die Händler auf den Meeren, die werden heulen. Heute, man nennt, wenn man zum Gericht geht, wenn du richtig beobachtest, weißt du, dann macht man einen Vergleich, einen Deal. Da wird das Recht gebeugt, eigentlich nach der Bibel. Da bekommt nicht der, der recht ist, sondern die sprechen sich untereinander ab. Und dann wird ein Vergleich gemacht, ein fauler Handel. Recht wird nicht gegeben heutzutage. Du musst um dein Recht kämpfen und du musst mit Gott reden. Weißt du, manchmal komme ich mir vor in dieser Gesellschaft wie auf dem Bazar. Alles ist verhandelbar. Das Recht ist verhandelbar. Nein, bei Gott gibt es keinen Vergleich und kein Ablasshandeln und so weiter. Oder bei Gott kann man sich das Recht nicht kaufen. Durch eine Lobbyarbeit oder so, durch was auch immer. Gott sagt, so ist es und so bleibt es und da kann niemand daran ändern. Und wenn du mit Gott übereinstimmst, dann wohl dir. Dann hast du Recht. Und Gott hat ganz andere Maßstäbe. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das heißt es in meiner Bibel. Kein Ansehen der Person. Ihn interessieren die Titel nicht, ihn interessiert das Geld nicht, ihn interessiert die Macht nicht, die Massenmedien interessieren nicht. Gott interessiert sich nicht. Gott interessiert nur nach dem Herzen. Gott hat ganz andere Maßstäbe, ihr Lieben. Ihn interessiert die Religion nicht, die Rasse nicht, die Abstammung nicht, das Gebetsbuch nicht, der Beruf oder die Werke, die man getan hat. Das interessiert ihn nicht. Er schaut auf das Herz. Was ist in dem Herzen? Wenn du einmal von dieser Welt gehst, dann fragt niemand, was bist du mal gewesen? Wie viele Bücher hast du durchgelesen? Oder wie viele Bücher hast du geschrieben? Oder da interessiert niemand mehr, wie viele Schätze hast du. Da streiten sich die anderen nachher. Wem wird das gehören? Und du wirst nackt die Erde verlassen. Und dann gilt die Gerechtigkeit Gottes, das Recht, das bei Gott gilt. Deshalb, Recht zu haben ist eine Sache und Recht zu bekommen ist die andere Sache. Bei Gott gelten ganz andere Werte. Wer dem Geringsten treu ist, da fängt Gott mit dem Recht an. Wer dem Geringsten treu ist, wer dem Alltag treu ist, wer seine Aufgaben sauber, ordentlich, ehrlich, aufrichtig, authentisch erfüllt, der bekommt bei Gott Recht. Wer seine Lebensaufgabe hier erfüllt. Deshalb, unser Recht ist, dass wir unser Leben hier so leben, dass ich jederzeit vor mir selber stehen kann, vom Spiegel rein im Spiegel gucken kann und kann sagen, das war ich. Das war mein Leben. Weißt du, und in Matthäus 25, da heißt es, was ihr getan habt, einem der Geringsten. Und es kommt darauf an, was du getan hast. Wozu du in Wirklichkeit dein Leben gebraucht hast. Gott ist gerecht. Und wir stehen eines Tages alle vor Gott und müssen Rechenschaft abgeben. Rechenschaft. Was das Recht war, haben wir Recht gelebt? Haben wir Recht geredet? Haben wir Recht gedient? Haben wir Recht gehandelt? Du hast ein Recht auf dein Leben, auf das ewige Leben. Du hast ein Recht, dass du in der Ewigkeit einmal vor Gott stehst und kannst sagen, das habe ich alles so getan, wie du es haben wolltest. Und Herr, hier bin ich. Ich war treu, ich habe nicht viel gehabt, ich habe nur etwas gehabt. Und etwas hat jeder Mensch. Etwas hat jeder Mensch kann etwas. Und ich habe ein erfülltes Leben gelebt, ich habe ein dankbares Leben gehabt, ich habe Gott gedankt für das bisschen, was ich habe. Du musst nicht Millionär und Milliardär sein. Du hast ein Recht auf ein glückliches Leben. Und glücklich ist nicht der, der alles hat, sondern der ein erfülltes Leben hat. Du hast ein Recht auf ein erfülltes Leben. Wir können ein erfülltes Leben haben trotz so vieler unerfüllter Wünsche. Du hast ein Recht auf Liebe, dass Gott dich liebt. Du hast ein Recht auf Liebe. Nicht, du musst mich lieben. Nein, Gott muss dich lieben. Und wenn Gott dich liebt, dann bist du der Liebling dieses Universums. Du hast ein Recht auf Geborgenheit. Du hast ein Recht, ja, dass du dein Leben sinnvoll gestalten kannst und darfst. Und egal, was du machst, guck mal, was sagt Jesus einmal in der Bergpredigt? Schau die Lilien im Tale an, schau die Spatzen an, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und doch, Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet wie die Lilie oder der Spatz, der Sperling. Und Gott hat sogar die Haare auf unserem Haupt gezählt. Du hast ein Recht, dass Gott über dein Leben Bescheid weiß. Und du hast ein Recht auf Existenz. Und was du getan hast, und eigentlich in Matthäus 25 sind unnütze Dinge, ein Glas Wasser. Wenn du jemand ein Glas Wasser rübergereicht hast, hast du schon mir gegeben, hat Jesus gesagt. Oder ihr habt mich besucht. Verstehst du? Besuch, das kann jeder Ungelehrte, jeder Einfache, jemand besuchen und mal gucken und fragen, wie geht es dir? Was machst du? Wie fühlst du dich? Was ihr einer dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Oder einfach gute Worte. Oder ein Stück Zuwendung. Ein Dankeschön. Ein Stück Selbstlosigkeit. Oder ein Stück Mitgefühl. Dass du das gibst und plötzlich wird dir das alles gut geschrieben. Auf dein Konto. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist bei Gott Recht haben. Und dann ist es erstaunlich in der Bibel, Jesus erzählt merkwürdige Gleichnisse, merkwürdige Geschichten, der ungerechte Richter. Da ist doch die Frau, die betet und bettelt, also bitte schaff mir Recht, ich werde bedrängt und so weiter, meine Kinder werden mir weggenommen. Und der Richter sagt, also wenn ich da nichts tue, die Frau kommt noch und bringt mich noch um. Und er handelt ungerecht. Es ist interessant, dass Jesus gerade dieses Ungerechte benutzt, dass er trotzdem tut. Er muss es nicht tun, aber er tut es trotzdem und schafft der Frau Recht. Und dann dieser ungerechte Haushalter, das ist auch so ungewöhnliche Geschichte, dieser ungerechte Haushalter, der weiß, ich muss gehen, ich werde morgen entlassen. Und dann sagt er, was bist du mir schuldig? Schreib runter auf nach oben. Was bist du mir schuldig? Runde auf nach oben und so weiter. Und dann sagt Jesus, der Mann hat klug gehandelt, denn er weiß, er wird gehen, aber die werden ihn aufnehmen in ihren Hütten. Der hat für seine Ewigkeit gesorgt und vorgesorgt. Beide nutzten die Möglichkeiten und taten das, was sie nicht tun mussten. Sie waren großzügig. Und genau das, du hast ein Recht, großzügig zu sein in dieser Welt. Nicht nur kleinkariert, so spießbürgerlich. Weißt du, die taten das, was niemand verlangte von ihnen. Und wir tun das auch. Und der Segen liegt immer auf der zweiten Meile. Die erste Meile muss sie sowieso gehen. Weißt du, aber sie taten nicht ihren Dienst nach Vorschrift. Sie handelten nach dem Herzen. Was bist du schuldig? Ach, das ist zu wenig. Schreib mehr. Aufrunden. Du sagst ja, das ist ungerecht. Ungerecht ist es in dieser Welt. Aber gerecht ist es bei Gott, großzügig zu sein. Gott ist großzügig. Gott vergibt. Bei ihm ist viel Vergebung. Er handelt nicht nach menschlichem Maß. Bei Gott zählt das, was du mit dem Herzen tust oder vom Herzen tust. Bei ihm zählt das Herz. Er schaut auf das Herz, nicht auf das Äußere und auch nicht auf deine Fehler, sondern er schaut auf dein Herz. Handelst du nach dem Herzen? Der Mann hat Mitleid mit der armen Frau gehabt, mit der Witwe. Der hat gesagt, die hat ja niemand, der sie verteidigt und für sie recht spricht. Aber ach komm, um Himmels Willen. Es ist geschehen. Du hast recht. Weißt du, bei Gott zählt das, was du mit deinem Herzen anstellst und wie du mit deinem Herzen reagierst, was dein Herz dir sagt und wie du nach deinem Herzen entsprechend handelst und lebst und liebst. Du hast ein Recht, dein Herz sprechen zu lassen. Also deine Rechte nach deinem Herzen. Du musst nur dir selbst dann, wenn du nach deinem Herzen verantwortest oder nach deinem Herzen lebst, du musst nur dir selber verantworten. Und natürlich das Gott nachher. Und du musst es nur mit deinem Herzen verstehen und begreifen. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herzen. Die Liebe Gottes. Also nach dieser Liebe, die der Heilige Geist in unser Herz hineinlegt, und die ist manchmal total anders, als was die Welt uns lehrt und zeigt. Der wahre Christ lebt nach anderen Gesetzen. Er lebt nach den Gesetzen des Herzens. Nach den Gesetzen des Herzens. Lass es zergehen. Denk über dieses andere Recht, das Recht des Herzens, auf das Herz zu hören. Die ersten Christen, sie haben alles verkauft und alles in einen Pott geworfen, rumgerührt und jeder bekommen, was er gebraucht hat. Und sie waren ein Herz und eine Seele, die ersten Christen. Und da war kein Mangel da. Sie hatten alles gut, was ihnen fehlte, da war alles da. Sie hielten an das Gesetz der Liebe. Die Christen strebten nicht nach großen Besitz und Reichtümer, große Kirchen, Kathedralen, Basilikas und Dome. Nein, die ersten Christen strebten, wo das Herz sich zu Hause fühlt. Das war ihr Wunsch, ihre Sehnsucht. Sie strebten nach ganz anderen Werten. Sie lebten nach dem Gesetz der Gnade, nach dem Gesetz der Vergebung, der Großzügigkeit. Sie waren nicht so kleinkariert wie die Juden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verstehst du, am Schluss rennen alle ohne Zähne und ohne Augen, wenn es nach diesem Gesetz die Menschen leben würden. Aber die Christen hatten die Freiheit. Weißt du, die Freiheit. Und da kamen die Juden, da heißt es, wo Paulus einmal irgendwo hinkommt, und sie spionieren unsere Freiheit, die wir haben. Und Christen haben Freiheit, zu tun oder nicht zu tun, zu lassen und nicht zu lassen. Wir haben ein Recht, selbst Entscheidungen zu treffen und zu den Entscheidungen zu stehen. Weil alles, was wir haben, was wir tun, ist unverdient, sowieso. Ich habe nichts getan. Er hat das alles getan. Wir leben auf seine Kosten. Der Christ versteht das Leben anders als der gesetzliche Jude, der nur seine Pflichten erfüllt. Ich bete, ich lese, studiere die Bibel. Nein, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist Leben, was in der Bibel entsteht. Leben, was das Wort Gottes sagt. Ich erfülle meine Pflicht und mir hast du nichts gegeben, Vater. Der Christ muss sich nicht immer den Himmel verdienen. Er hat ein Recht. Und deshalb sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind und nicht irgendwo registriert. Der, der dem Herrn von Herzen dient, lebt ein Leben anderer Art, nach anderen Regeln, nach anderen Rechten und Normen. Sein Leben ist anders geregelt als bei diesen gesetzlichen Menschen, die nur nach Vorschrift leben und dann sich da beschneiden und dort beschneiden und dort beschneiden. Am Schluss sind sie nur noch ein Stumpf. Da ist nichts mehr da. Und wenn ich so die Juden oder Israeliten, als sie noch aus Ägypten kamen und so weiter, sie waren aus Ägypten draußen und sie haderten und murrten ständig gegen Gott. Warum hast du uns rausgeführt? Ständig murrten sie gegen Gott. Ständig haben sie rebelliert. Warum haben wir kein Wasser? Warum haben wir kein Fleisch? Warum ist die Hitze da? Sie haben alles gehabt, aber waren nie zufrieden. Sie waren nie dankbar, nie glücklich. Und die Menschen, die immer murren und unzufrieden sind, die nicht dankbar sind für das, was bisher erreicht wurde, was bisher gegeben worden ist. Der wahre Gläubige, der hat schon sein Erbe, der weiß, ich gehöre Jesus und Jesus gehört mir. Und der Heilige Geist ist in meinem Herzen, ich bin erfüllt von der Gottheit. Ich bin enthusiastisch, begeistert. Und das kann man sein, wenn man seine Freiheiten kennt. Wenn man weiß, also ich darf mich freuen. Ich darf in die Hände klatschen, ich darf Halleluja sagen, ich darf positiv sein, ich darf Gott mein Vater nennen, ich habe ein Recht auf meinen Vater. Du sagst, das ist ungerecht, aber guck mal, Jesus erzählt ungerechte Geschichten. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, hat alles verludert, alles verlebt, alles verfeiert, alles verfressen, alles verhurt, aber er hat verstanden zu leben. Und Jesus sagt nicht, das ist ein Lump. Nein, der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er hat zu leben verstanden, was die meisten Christen nicht mehr können. Sie sind nur noch so Schmalspurmenschen. Die leben nur auf einer bestimmten Ebene. Ich darf ja nicht Gott beleidigen. Aber der Junge hat alles verlebt. Gib mir mein Erbe. Verstehst du, der hat auf sein Recht hingewiesen, Vater, gib mir mein Erbe. Der Vater hätte sagen, warte, bis ich mal gestorben bin. Nein, aber der Vater gab ihm sein Erbe, sein Teil, damit er fortgehen kann und entlässt ihn. Weißt du, dieser Junge hat niemand ausgenützt oder verletzt. Nein, er hat nur gelebt. Weißt du, es gibt so Märchen, weißt du, der so großzügig da immer ausgibt und überspendiert und so weiter und so war er, so ein Typ war er. Er war so ein herzlicher Mensch, er hat immer gegeben, bis nichts mehr da war. Und als nichts mehr da war, hat er nichts bekommen. Hat er gemerkt, wie herzlos die Gesellschaft ist. Mir, weißt du, von mir wollten sie alles haben, aber mir geben sie jetzt nicht mehr Schweinefraß habe ich gekriegt. Aber dann besinnt sie sich wieder auf seinen Vater. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt er zurück. Der Vater hat ihm alles ja freiwillig gegeben. Er hatte ja nicht dem Vater erpresst. Nein, er hat nur falsch gebraucht, die Gaben, die er hatte. Das war alles, das Erbe falsch gebraucht, nicht richtig umgesetzt. Aber das ist, was Jesus jetzt zeigt. So lebt man. Wir leben wie Verlorene oder wie dieser Haushalter. Er rundet einfach nach oben ab, großzügig. Der Mann war ehrlich, dieser verlorene Sohn war ehrlich, aber er war zu gutgläubig. Wir sind auch manchmal zu gutgläubig. Verstehst du, da kommt jemand und sagt, also ich habe meine Karte verloren oder ich bin überfallen worden und so weiter und wir spendieren gleich und helfen gleich und suchen Quartier. Wir sind auch manchmal so gutgläubig, aber lieber einmal ausgenutzt zu sein, lieber einmal betrogen zu sein, Gott wird es vergelten und Gott wird auch den, der uns betrügt, zur Rechenschaft ziehen. Wird sie zur Rechenschaft ziehen. Also, es gibt skrupellose Leute, die einen ausnützen und die Gesellschaft nützt uns permanent aus. Also wenn du ganz ehrlich bist, überall, es wird alles teurer. Viele Christen sind in schlechter Gesellschaft hineingeraten oder ja, wir leben eigentlich in einer dahingegebenen Welt. Andere verkaufen Atomstrom und wir machen die Energiewende. Und das kommt uns Bürgern, den einfachen Leuten, den armen Leuten teuer zu stehen, diese Energiewende. Aber die anderen bauen neue Atomkraftwerke. Und wir werden eines Tages von denen Strom beziehen und wir werden von denen abhängig. Vielleicht ist alles nur gemachte Masche. Verstehst du? Leute auszunutzen. Aber du hast ein Recht zu sagen, nein, Da mache ich nicht mit. Diese Leute kriegen meine Stimme nicht mehr, die so wankelmütig sind. Du hast Menschenrechte. Verstehst du? Der Mensch hat Menschenrechte. Du hast ein Recht, akzeptiert zu werden. Du hast ein Recht, angenommen zu werden. Du hast ein Recht, gehört zu werden. Ob du immer verstanden wird, das ist eine andere Sache. Aber du hast ein Recht, dass du als Mensch akzeptiert wirst. Auch wenn du ein einfacher Mensch bist, ein armer Mensch bist, ein Nobody. Aber du hast ein Recht, akzeptiert zu werden. Jeder Mensch ist eine wandelnde Ewigkeit, hat eine unsterbliche Seele. Und wir sollten unsere Menschenrechte akzeptieren und die Menschenrechte anderen zusprechen und zulassen. Menschenrechte sind unveräußerlich, so steht es im Gesetz. Es ist ein Teil dieser Welt, was wir in diese Welt mitbringen. Aber wir müssen auch diese Menschenrechte gebrauchen. Hier bin ich und hier bleibe ich. Der Vater gab dem Sohn sein Erbe und hat ihn nicht verweigert. Weißt du, der Sohn hat sich frei entschieden, gib mir meinen Teil. Ich will leben, wie ich leben möchte. Ich möchte mein Leben gestalten. Ich möchte frei sein von Bevormundung. Ich möchte mir nicht immer diese Vorschrift machen lassen. Der Vater hat es erlaubt. Es mag gut sein und schlecht sein, aber ich stelle es mal in den Raum. Weißt du, diese Freiheit, wir müssen verantworten nachher, was unterm Strich nachher rauskommt. Und du solltest dir auch Gedanken machen über deine Rechte. Wie sieht es mit deinen Rechten in deinem Leben aus? Gott sagt, du hast ein Recht auf Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Du hast ein Recht auf der Gottesliebe. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist wichtig, dies zu wissen, meine Rechte, was steht mir zu? In 2. Chroniker, Kapitel 26, Vers 4 und so weiter, heißt es, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Amasja getan hatte. Er suchte Gott in den Tagen des Zacharias, der ihn in der Furcht des Gottes eingewiesen hatte. Solange er den Herrn suchte, Gott gab ihm viel Erfolg. Also er tat Recht, was in den Augen Gottes war. Also Gottes Recht, Menschenrecht. Wenn dieses übereinstimmt in unserem Leben, dann haben wir Erfolg und Segen. Er suchte den Herrn war in der Furcht Gottes unterwiesen. Und solange er Gott suchte, gab Gott ihm viel Erfolg. Wenn Gott sein Recht bekommt, kriegst du auch dein Recht. Das ist ein einfaches Gesetz. Wenn Gott sein Recht bekommt, kriegst du auch dein Recht. Wenn du Recht tust, Recht handelst, wirst du Erfolg haben, Segen haben, einen offenen Himmel über dein Leben haben. Gott bestätigt dich in dem Augenblick, wo du das Richtige, das von Herzen tust, das, was in deinem Herzen drin ist, was du spürst, gib und es wird dir gegeben werden. Was Gott von Ewigkeit her für dein Leben vorgesehen hat, weißt du, dann bist du auch allen Schwierigkeiten gewachsen, wenn du nach dem Herzen gehst und nach dem Herzen entscheidest. Das ist richtig. Gott sieht das Herz an. Dann heißt es auch von deinem Leben wie von Jesus, auf ihn ruht mein Wohlgefallen. Den sollt ihr hören. Ein Gesegneter bist du dann. Und du machst aus allem einen Gewinn, sogar aus Verluste. Wenn du nach dem Herzen gehst, machst du sogar aus dem Verlusten Gewinne. Du hast ein Recht, ein gottseliges Leben zu führen. Du hast ein Recht, Fortschritte zu machen. Du hast ein Recht zu wachsen. Nicht nur in der Breite, auch in der Höhe und in der Tiefe. Weißt du, einfach die Rechte gebrauchen. Und Gott wird Recht schaffen seinen Kindern, die zu ihm rufen, Tag und Nacht, den Auserwählten. Und wird sogar die Zeit verkürzen. Du siehst also, Gott sieht deine Situation, dein Recht. Du musst nicht dein Recht jetzt erkämpfen und sagen, ich habe Recht und du musst mir das akzeptieren. Nein, lass die Leute dumm bleiben, wenn die dumm sein wollen. Ignoriere diese Leute. Gott wird für dein Recht sorgen. Er wird Recht schaffen den Auserwählten. Ja, er wird ihnen beistehen. Du musst dich also dein Recht nicht erkämpfen vor dem Gericht. Ich habe das immer wieder schon erlebt in meinem Leben. Weißt du, wenn ich das Gott anheimgestellt habe, hat er für mich gestritten. Hat für mich gekämpft. Hat für mich eine Lösung gefunden, die war viel besser. Ich werde nie vergessen, ich habe eine ganz schreckliche Geschichte in meinem Leben gehabt. Weißt du, als junger Pastor, ich habe eine Wohnung gehabt, mit der Kaution gerechnet, dass ich, wenn ich die zurückgeben kann, dass ich in der neuen Wohnung die Küche einrichten kann und. Mir so viel macht und ausgerechnet und so weiter. Und dann kommt der Mieter, der sagt, da ist ein kleiner Kratzer. Und das wirklich, das, dieser kleine Kratzer, das war minimal. Der hat die ganze Kaution einbehalten und so weiter. Und ich habe ganz dumm aus der Wäsche geguckt. Und hab, weißt du, das, ich war traurig. In dieser Situation war ich sehr traurig. Habe ich gesagt, Gott, aber ich lege das in deine Hand. Du wirst mir helfen, wie auch immer. Ich werde da rauskommen. Ich komme aus jeder Situation mit deiner Hilfe raus. Gott ist gut und Gott ist treu. Kam auch raus. Aber es war eine Krise, eine ganz massive Krise. Und hier habe ich verstanden, was es bedeutet, betrogen zu werden, hintergangen zu werden und so weiter. Und auch wenn es nur Geld ist, was ist passiert? Es ist ein Wintertag, fährt über die Neckarbrücke dieser Mann, also eigentlich, und kommt in Schleudern, fährt in den Neckar und ertrinkt. Und Gott hat sich gerecht. Und dann lese ich nachher in der Zeitung, war schon längst ausgezogen, aber ich sage, guck mal, so streitet der Herr. Es liegt kein Segen auf Bösartigkeit, Böswilligkeit, auf Betrug liegt kein Segen. Da können die Leute machen, was sie wollen. Gott sorgt für das Recht, auch wenn sie nicht Christen sind. Auch für den Schwachen, für den Witwen und Waisen. Gott sorgt für ihr Recht. Er ist ein Gott der Witwen und Waisen, der Armen. Und glaub mir das, diese Gesellschaft wird nicht lange gut existieren. Gott sorgt für die vielen Hartz-IV-Empfänger und diese Leute, die so unten durch müssen, die gerne anders leben würden. Aber nein, unsere Gesellschaft ist so programmiert, dass immer mehr Leute umgeschult werden und am Schluss sind sie super gebildet und doch keine Arbeitsstelle. Und alles nur Betrug. Für mich ist alles nur Betrug. Aber Gott sorgt für dein Recht. Und dann gibt es Revolutionen, dann gibt es Umbrüche und dann sind die, die oben waren, ganz tief unten im Keller. Pass auf, so passiert es. So passierte in Russland. Diese Großgrundbesitzer, dann kam die kommunistische Revolution und dann sind sie alle weg von der Bildfläche, wurden alle enteignet, wurden alle nach Sibirien verfrachtet. Und dann haben sie dumm geguckt, wo sind unsere so guten, schönen Sachen und sich besonnen an die gute alte Zeit. Gott tauscht die Rollen und Gott sorgt für das Recht. Manchmal dauert es 70 Jahre oder mehr, bis das alles passiert, bis das alles durch ist. Aber Gott lässt niemand hängen, vor allem nicht die Hilflosen und Armen. Gott ist für die ein Helfer, die keinen Helfer haben. Und deshalb gib dein Recht nicht auf. Auch wenn du jetzt unten bist und arm bist und auf vieles verzichten musst in deinem Leben, Gott wird für dich sorgen. Und eines Tages stehst du anders da. Denk an den reichen Mann und den armen Lazarus. Der hat hier überhaupt nichts gehabt. Hunde haben seine Wunden geleckt. Hier hat er nur ein paar Brotsamen gehabt. Friss da, Armer, und geh weg, verschwind von meiner Haustür. Verstehst du? Und dann werden die Rollen getauscht. Und ich sage das, was in der Ewigkeit ist, das zählt letztendlich. Und in der Ewigkeit, Lazarus saß im Abrahams Schoß und hat gelacht. Und der reiche Mann, ich leide hier Pein, schick den Lazarus aus dem Finger, tauch in Wasser und meine Lippen benässe. Du siehst, Rollen vertauscht. Die Rollen werden eines Tages vertauscht. Und bei Gott gibt es keinen Deal, keinen Vergleich. Da werden die Richter nicht mehr so unterm Tisch verhandeln können und dann den Unschuldigen bestrafen. Gott hat das Recht festgeschrieben und er sagt, die Schwachen habe ich erwählt. Das, was nichts ist, das habe ich erwählt. Überleg einmal, das ist Gottes Recht. Das, was arm ist, selig, glückselig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. So steht es in der Bergpredigt. So, hier auf dieser Welt wirst du wahrscheinlich in vielen Sachen kein Recht bekommen, musst auch nicht auf Recht bekommen. Weißt du, Gott wird dafür sorgen, dass du in der Situation, wo du stehst, dass er dich verteidigt. Du gehst zurück, der Klügere gibt nach. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, was ich hier predige, aber der Klügere gibt nach und so weiter. Und Jesus hat uns gezeigt, ich werde euch Recht geben, meine Kinder. Fürchtet euch nicht. Jesus kam, um uns zu unseren Rechten zu verhelfen. Soll ich euch sagen, wie das passiert ist, wie das passiert und wie das geschieht? Er gab seine Rechte im Himmel auf und hier kam zu uns und hat all diese Rechte, die wir eines Tages im Himmel haben werden, die hat er alle uns hier gelassen. Er hat kein Recht auf Verteidigung genommen, er hat kein Recht auf Anerkennung genommen, er hat kein Recht auf bequeme Wohnung genommen, er hat kein Recht, er hat alles verzichtet. Er hätte alles haben können. Er hätte das größte Schloss dieser Welt haben können, aber nein, er kam in einem Stall auf diese Welt und so weiter. Er kam zu den Entrechteten, zu den Ausgestoßenen, zu den Flüchtlingen, damit die ein Zuhause haben, damit sie Halt haben, damit sie eine Bleibe haben. Und wir werden jetzt teilhaftig seiner Segnungen. Er verschafft uns Recht. Und seine Rechte, sein Erbe hat er hier uns zurückgelassen. Das braucht er im Himmel nicht. Und er hat uns hier gewürdigt. Er gab uns die Rechte, die wir brauchten. Er gab uns Liebe, gab uns Anerkennung. Kommt her, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch erquicken. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden. Und sein Friede war größer. Oder dann auch die Justiz. Die Justiz verurteilt Jesus, obwohl sie genau wissen, Pilatus weiß ganz genau, dass er nicht schuldig ist. Aber er verurteilt trotzdem, damit alle sich mit ihm identifizieren können, die ungerecht behandelt werden, und dass wir mit ihm über allem stehen. Du hast ein Recht auf das Leben Jesu in deinem Leben, Jesus in mir. Du hast ein Recht, ein Kind Gottes zu sein und dann Jesus zu verwirklichen. Und je mehr du Jesus verwirklichst, desto mehr verzichtest du auf diese Rechte in dieser Welt. Denn diese Rechte bringen dir nicht viel. Was bringen dir? Reichtum. Was bringen dir? Erfolg in dieser Welt. Was bringt das alles? Weißt du, man versucht dich in eine Norm zu pressen, man versucht auch dir was zu machen hier in dieser Welt, aber am Schluss musst du doch alles da lassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du solltest du bleiben. Und genau das ist, was Jesus uns schenken wollte. Unser Recht, ich zu sein. Ich zu werden. Gott hat dir ein Bild gegeben, sein Image, sein Gleichnis und so weiter. Du sollst so sein wie er. Und das ist dein Recht, so zu werden, wie Gott war. Aber du sagst ja, wie bitte? Ja, wie Gott reagiert, wie Gott lebt, wie Gott leibt, wie Gott sich benimmt. Du darfst das Göttliche von ihm jetzt nehmen, von Jesus Christus. Sein Leben ist dein Leben. Sein Weg ist dein Weg. Wir sind von herzlosen, gewissenlosen Menschen umgeben, das ist wahr. Manche gehen über Leichen in unserer Situation. Und ich denke, das ist furchtbar. Wie kann man da ein Mädchen, junges Mädchen, die gerade aus dem Kino rauskommt mit ihrem Freund, vergewaltigen und missbrauchen und auch so zu missbrauchen, dass sie sogar daran stirbt, dieses Mädel in Indien. Weißt du, das ist die Welt, so brutal. So herzlos. Ja, da werden ein paar verurteilt, aber was nützt es? Das Übel wird nicht aus der Welt getan. Das Böse bleibt böse. Und jetzt kommt noch ein Guru und sagt, das Mädchen ist selber schuld, sie hat sich nicht gewehrt. Verstehst du? Und so weiter. Und war negativ gepolt. Verstehst du? Da kommt jetzt wieder die falsche Religion und hat das Negative angezogen. Weißt du, man kann alles religiös erklären. In dieser Welt gilt das Recht des Stärkeren. Der, der am lautesten schreit. In dieser Welt gilt das Gesetz der Gleichmacherei. In der griechischen Legende, da gibt es einen Tyrann, einen Wilden, der haust da irgendwo am Wegesrand und der hat ein Bett. Und wenn die Leute vorbeikommen, wenn einer zu lang ist, dann verkürzt er. Ist er zu kurz, dann dehnt er ihn. Also sie sollen alles so lang, dass sie fürs Bett passen, für sein Bett passen. Also so formt er die Leute, entweder kürzt er oder verlängert er die Leute, zieht in die Länge. Und genau das ist, was unsere Gesellschaft macht. Alle Gleichmacherei. Aber wir sind nicht gleich. Wir sind Originale, Gottes Originale, von Gott berufen, jeder speziell. Weißt du, der Teufel möchte mich verkürzen oder mich dehnen. Das möchte er, dieser Sozialist und Humanist oder wer das auch immer ist. Weißt du, du sollst nachgeben, das ist es. Du sollst dich beugen, entweder tust du oder tust es nicht. Und wenn du nicht tust, bist nicht mehr unser Freund. Und ich habe eine Geschichte in der Bibel. Gib deine Rechte nicht auf. Letztendlich diejenigen, die dir die Rechte absprechen, die dir die Rechte nehmen, die werden selber bitter zu büßen haben. Da ist der Samuel, 1. Samuel 8, Vers 19 bis 20. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprachen nein, sondern wir möchten einen König haben über uns, dass wir so sind wie die Heiden. Und dass dieser König uns richte und der König vor uns ausziehe und unsere Kriege führe. Wir wollen einen König haben. Und was war? Samuel war traurig. Mich wollen sie nicht mehr haben. Ich Mich brauchen sie nicht. Die wollen einen König haben, die wollen so sein wie die Heiden. Du siehst, die Menschen, die Welt, die Christenheit, die Gesellschaft, weißt du, sie wollen so sein wie die Welt. Wir haben ein Recht, anders zu sein. Und 400 Jahre gab es in Israel nur Richter. Und Gott hat gezeigt, es funktioniert. Wenn Krisen kommen, dann kommt der Mann, die Frau, ob jetzt der Josua ist, ob jetzt Deborah ist, ob jetzt Simson ist oder ein Gideon ist, plötzlich kommen sie und sie führen das Volk und sie sind immer siegreich gewesen. Wenn Gott die Leute gebraucht, im richtigen Augenblick, an richtiger Zeit, die richtige Person, dann sind die Menschen immer siegreich. Aber was wollten die? Wir brauchen einen König, der vor uns in den Krieg zieht. Und seitdem Israel einen König hatte, ging es mit Israel bergab. Und als letztes ist der Herodes noch ein König, als Israel noch existierte. Und das war kein Jude, das war kein Israelit, das war ein Edomiter. Einer, der sogar das Volk Gottes hasste und dem Volk Gottes große Schwierigkeiten machten. Gib uns einen König. Nein, was wir brauchen, ist Gottes Recht in unserem Leben. Wo Gott das Sagen hat, das Kommando, und wo wir auf Gott hören, und Gott ist immer gut zu uns. Glaub mir das. Gott wird nie böse zu uns sein, nie negativ sein. Gott ist an dir und mir interessiert. Eine gleichgeschaltete Gesellschaft oder Gemeinde und so weiter, wo dieses alles einerlei ist, alle gleich sind, sowas gibt es nicht. Das ist nicht bei Gott. Gott wollte Israel als 12 Stämme haben. Jedes Volk sollte eins anders sein. Jedes Volk hat einen anderen Segen bekommen, eine andere Verheißung bekommen, eine andere Aufgabe bekommen. Und sie sollten in ihren Aufgaben drin sein. Nur wenn der Feind kam, von außen, wenn sie bedrängt worden sind, sollten sie zusammenstehen wie ein Mann. Und dann gegen das Böse vorgehen. Und dann wieder nach Hause gehen. Und dann wieder Originales sein. Aber der Teufel möchte, dass du gleich bist. Globalisierung. Die ganze Welt gleich. Sie spüren eine Sprache. So steht es in der Offenbarung vom Antichristen. Alles gleich. Du sollst deine Rechte abgeben. Du solltest deine Identität aufgeben. Ich sag dir, wir werden so einen Kauderwelsch bei uns in Deutschland kriegen. Ich denke nur, die Kinder in der Schule, Volksschule, Grundschule, die lernen nicht mehr richtig Deutsch bei uns. Verstehst du, wenn du da manchmal die Kinder anhörst, was wir für Sprache nach Hause mitbringen? Das ist Türkisch. In aller Liebe. Und jetzt überall schießen, ich habe nichts gegen Türken. Weißt du, jeder hat seine Existenzberechtigung. Auch die Türken haben eine Existenzberechtigung. Aber wir werden überlaufen und sogar geduldet von der Regierung und gefördert. Guck mal, die ganze Müllerstraße ist bald türkisch. Die ganze Müllerstraße. Nur als Beispiel. Die Kirchen, die werden bald Moscheen. Die werden bald Moscheen. Weißt du, wir werden überlaufen und wir merken das nicht. Und wir Christen machen nichts. Wir beten nicht dagegen. Wir kämpfen nicht dagegen. Wir setzen uns nicht ein. Und sobald du was sagst, ich sag dir, sobald du was sagst, bist Rassist, Nazi, wird gleich verachtet und so weiter, bist nicht tolerant. Das sind die Ergebnisse. Das ist also, du wirst gleich so niedergemacht. Das darf man nicht sagen. Wir müssen großzügig sein. Aber mit der Großzügigkeit geht die Welt unter. Du sollst dein Recht gebrauchen. Gib mir mein Erbe. Gib mir mein Erbe. Weißt du, du solltest an dein Erbe dich erinnern. Was nimmst du mit? Weißt du, mit dieser Großzügigkeit, da verplemperst du mit den, so wie dieser verlorene Sohn. Wir verplempern unsere Eigenart. Und wir haben eine Eigenart. Es fängt schon bei Christen an, wenn sie die Chorusse singen. Ich habe nichts gegen euch, wenn ihr die Chorusse singen. Aber weißt du, wir singen so viele amerikanische Chorusse, aber wir haben auch so viele schöne deutsche Lieder. Und ich denke, die ganzen christlichen Lieder, die deutschen Lieder aus der Reformationszeit, die Kirchenlieder, sie haben so einen Tiefgang. Was wir in den Chorusse singen, ist nur dieser Chorus, Refrain. Aber nicht mehr. Aber wir haben so viel Schönes. Und wir sollen unsere Identität bewahren und nicht nur vermixen und so einen Eintopf machen. Jedes Volk hat was Schönes. Und Gott hat jedem Volk was Besonderes gegeben. Den Italiener die Opera. Den Engländer, dass sie ihre Seele ausdrücken können in der Musik und im Gesang. Und den Deutschen das Wort. Und den Juden das Buch. Ja, Gott hat jedem was gegeben und wir sollen zusammentragen und das Beste draus machen, aber nicht dieses Vermischen und unsere Identität aufgeben. Du hast ein Recht, du zu sein. Wenn du ein Deutscher bist, sei ein Deutscher. Und zwar hundertprozentiger Deutscher. Und erst dann, wenn du deine Position kennst und weißt, wer du bist, kannst du auf anderen zugehen, kannst ihn lehren und kannst von ihm was lernen. Kannst sagen, du, unsere deutsche Küche, Schweinshaxe. Und dann kannst du zum Italiener gehen und deine Pizza essen. Aber du musst wissen, was du bist. Die meisten haben ihre Identität verloren. Die wissen nicht mehr, wer sie sind. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Gib uns einen König. Weißt du, und diese Computer machen das noch, das Internet macht das noch, beschleunigt die ganze Geschichte. Das geht noch viel schneller. Das geht innerhalb von ein paar Stunden und schon ist dieser Mix fertig. Und dann ist der Mensch entmündigt. Und jetzt weiß keiner mehr genau, wer was gesagt hat und von wem es kommt. Weißt du, und dann will man Demokratie. Ich bin dafür, dass Demokratie da ist und so weiter. Aber Demokratie, schon allein das Wort, die Macht von unten. Die Macht von unten. Wir brauchen die Macht von oben. Theokratie, Gottesherrschaft. Er soll das Wort sagen. Aber du siehst beim Samuel, wir wollen nicht, dass jetzt du, Samuel, du bist lieb. Aber wir wissen nicht, wenn du tot bist, wer nach dir kommt. Und so weiter. Wir wollen einen König haben, der vor uns hergeht, in den Krieg zieht. Aber die haben gerade den König gewählt, den König Saul. Der ist noch gar nicht lange König. Und dann schon, da wird schon die Bundeslade denen geraubt von den Philistern. Und dann haben sie den Zirkus. Ichabod, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Das ist die Demokratie, die Macht von unten. Da brauchst du keine große Erklärung. Weißt du, wir wollen einen König haben. Der nimmt dir alles. Der nimmt dir deine Kinder, hat der Samuel nachher gesagt, der nimmt euer Geld, der nimmt eure Gesundheit, der nimmt eure Freiheiten, der nimmt euren Glauben. Weißt du, da bestimmt der König nachher, was für Glaube im Land ist. Und bis vor kurzem hat auch hier bei uns in Deutschland, wurde von den Herren bestimmt, was für Glaube ist. War der Fürst evangelisch, ist das Land auch evangelisch gewesen. Oder katholisch, muss das Land auch wieder katholisch werden. Nur als Beispiel. Also die Fürsten bestimmten. Die bestimmten über alles. Dein Geld. Und genau das haben die Israeliten gewollt. Gib uns einen König. Und Samuel schenkt ihnen einen ganz klaren Wein. Gebt nicht eure Rechte auf. Ihr seid was Besonderes. Ihr seid das Volk Gottes. Ihr seid das auserwählte priesterliche Königreich. Königtum. Ihr müsst nicht einfach irgendeinen König suchen, einen Menschen suchen, der euch vorne angeht, euch bestimmt und euch, über euch kommandiert, wie die anderen Völker. Ihr seid anders. Ihr habt die Stimme Gottes. Und wenn Not am Mann ist, dann wird eine Simson kommen, da wird ein Gideon kommen, da wird eine Deborah kommen, da wird irgendeiner der Richter kommen. In all die 400 Jahre, Israel hat existiert, und zwar ganz gut sogar. Samuel ist traurig. Und Gott sagt, sie haben nicht dich abgelehnt, Samuel, sie haben mich abgelehnt. Ich muss ja beleidigt sein. Sie haben ihr eigenes Grab geschaufelt. Sie haben ihre Rechte preisgegeben. Sie haben mir nicht mehr vertraut. Sie wollten mich nicht mehr haben. Und jetzt begann der Abstieg Israels bis zuletzt Herodes. Und sie haben eine Schlacht nach dem anderen verloren. Sie sind in Gefangenschaft geführt worden, zweimal hintereinander. Und dann war es aus mit dem Volk, zerstreut unter alle Nationen. Samuel hat sie gewarnt. Der König wird vor euch hergehen und über eure Kinder bestimmen. Ihr werdet kein Recht über eure Kinder haben. Weißt du, das ist schon schlimm. Der Staat erzieht die Kinder. Und der will so früh wie möglich die Kinder haben. Kaum aus dem Kinderwagen raus, da soll es schon gleich dem Staat gehören. Gib mein Kind bis 5 Jahre und es gehört mir, sagen Tyrannen, Diktatoren, Katholiken. Er wird über eure Kinder herrschen. Und der Teufel hat auf unsere Kinder abgesehen. Er wird über euer Korn und über eure Herden herrschen. Guck mal, so viel Steuern zahlen wir jetzt, sollen die Reichen noch besteuert werden, ein bisschen mehr. Bei den Armen ist nichts mehr zu holen. Ihr werdet entmachtet sein, ihr werdet bedrückt sein, ihr werdet versklavt sein. Und Gott hat gezeigt, in Ägypten und an der Pharao, was Sklaverei ist, da habt ihr gestöhnt. Ihr wisst ja, als Volk Israel, ihr wisst ja, was der Mensch ist, was die Geschichte ist. Ihr wisst, was Sklaverei ist. Und ihr wisst es, was bedeutet, Gott, von Gott geführt werden, 40 Jahre durch die Wüste, von Gott versorgt zu werden, von Gott getragen zu werden. Und jetzt wollt ihr so einen König haben, so einen Waschlappen. Ja, Taugenix. Und viele dieser Könige waren Taugenixe, die nur Guck mal, ein 12-jähriger Junge soll das Volk Gottes regieren. So, solche Könige gab es in Israel. 12-jährige. Überlegt, ein 12-jähriger Junge von deiner Familie soll König sein. Das sind alles nur Marionetten. Und dann, wir wollen einen König haben. Jesus hat etwas Interessantes gesagt. Ich kam im Namen des Vaters, des lebendigen Gottes. Mich habt ihr nicht angenommen. Ein anderer wird in seinem Namen kommen, der Antichrist. Und dem werdet ihr nachlaufen. Und genau ist es so gewesen. Die Juden hatten über 21 Messiasse gehabt nach Christus. Falsche Messiasse, die sie in den Ruin geführt haben. Bar Kochba war einer, ganz schlimm. Sogar hat die Rabbiner ausgerufen, das ist der wahre Messias. Gott wollte für Israel sorgen. Gott wollte Israel führen. Aber sie haben Gottes Angebot nicht angenommen. Wenn wir Gottes Angebot nicht annehmen, wird der Teufel uns offertieren und mit seinen Angeboten kommen. Und der wird uns den Antichristen liefern. Den starken Mann, der wieder Ordnung schafft und das Gute wieder bringt. Aber es fängt alles damit an, wir wollen einen König haben. Geschwister, Gott baut sein Reich ganz anders, als wir denken. Wir wollen einen Papst haben, einen Pastor haben. Ich habe nichts gegen Pastor und gegen Prediger und Diener Gottes. Nein, aber eigentlich muss Gott über unser Leben bestimmen. Und er muss das Sagen haben und er muss Recht bekommen. Und dann haben wir auch Recht. Wenn Gott Recht hat, habe ich auch Recht. Dann kann ich auch mein Leben leben. Und ich werde nicht gleichgeschaltet und gleich gemacht. Weißt du, er nimmt mich an der Hand und lehrt mich seine Wege ganz extra. Und ich bleibe ein Original. Ich habe ein Recht, Original zu bleiben. Nicht ausnützen zu lassen, meine Kinder mir wegnehmen. Oder den Frauen, die Männer wegzunehmen an der Front. Wie viel Mobilmachung, wie viel Männer sind in den Kriegen gefallen? Tausende und Abertausende, Millionen. Verstehst? Und wir wollen einen König haben. Das ist das Ergebnis. Höre auf Gott. Höre auf dein Gewissen. Da wirst du dein Recht finden. Höre auf deine Träume. Deine Träume sagen dir die Wahrheit. Bleibe bei deinen Gefühlen. Weißt du, deine Gefühle sagen dir die Wahrheit. Es sei denn, du bist schon so versaut und verdorben, dass du es nicht mehr merkst. Aber normalerweise ein gesunder, normaler Mensch spürt, was gut und was schlecht ist. Der spürt. Da muss ihm niemand vorpredigen. Da muss nicht mal christlich werden. Jeder anständige Mensch weiß, was sich gehört und was sich nicht gehört. Hör auf Warnungen, hör auf Gottes Wort. Aber die meisten ignorieren. Gott hat dir freien Willen gegeben. Du kannst dich entscheiden. Und dein Recht ist, dass du freien Willen hast. Du hast freien Willen, dich zu entfalten oder rückwärts zu gehen. Entweder groß zu werden oder klein zu werden, das liegt alles an dir. Entweder der Masse sich anzupassen, ich will auch einen König haben, oder ein Recht, individuell zu sein, deinen Weg zu gehen, anders als die Masse. Und ich bewundere manchmal die Aussteiger und ich bin nicht böse auf diese Leute. Vielleicht sind sie dem Evangelium viel näher als manche im Establishment, die Aussteiger, die sagen, als wir wohnten lange Zeit hier in Kreuzberg und da waren die ja, Leute, die haben keinen Strom, die haben ihre eigenen Sachen irgendwo, sich selbst da besorgt und sie sind mit Sonnenuntergang schlafen gegangen und mit Sonnenaufgang aufgestanden. Die lebten so ihre Dorfgemeinschaft und die wollten nichts vom Staat und sie haben dem Staat nichts gegeben. Aber sonst kommst du, ja, man muss der Obrigkeit unter das Zahn sein, aber nicht jede Obrigkeit ist von Gott. Hier haben sie Gott abgelehnt. Gib uns einen König. Diese Rollheimer, so hießen die, glaube ich, bei mir, bei uns diese Rollheimer. Und also ich bin öfters, wir wohnten ja nur ein paar hundert Meter weg und wir sind öfters und wir haben versucht, mit ihnen zu reden. Die Leute, die sind ehrlich, die wollten ihr Leben leben, sie wollten sich nicht da bevormunden lassen. Denen hat es gereicht. Tu das Richtige. Versuch dein Recht. Vielleicht musst du auch ein Rollheimer werden. Und einfach aussteigen. Aber ich werde niemand verdammen, der aussteigt und sagt, mir reicht's. Mir reicht's, diese Gesellschaft, der Betrug, das ganze Vorgaukle, die ganzen, was die Massenmedien mir rüberbringen. Das ist nicht mehr mein Platz, das ist nicht mehr mein Leben. Hier kann ich nicht mehr entfalten. Ich brauche eine Alternative. Und du hast ein Recht auf eine Alternative. Und die Alternative wäre die Gemeinde Jesu. Und hier könnte man, sollte man Gottes Recht ausleben und Gottes Recht verwirklichen. Die ersten Christen, sie hatten eine Alternative. Die waren Aussteiger aus dem Judentum. Sie haben alles verkauft und sie lebten in dieser großen Kommune. Sie hatten alles gemeinsam. Ob das jetzt richtig war oder falsch, das ist jetzt dahingestellt. Aber stell mal vor, das war eine Möglichkeit damals. Und sie haben gesagt, nee, wir wissen, es wird Krieg kommen. Wir wissen, was Jesus vorausgesagt hat. Wir wissen, was in der Welt sich zusammenbraut. Jerusalem wird belagert, Jerusalem wird fallen. Er hat es genau gesagt, und wer auf die Berge ist, geht, steht nicht mehr runter. Matthäus 24, die haben das zu Herzen genommen, Gottes Wort. Und sie haben dementsprechend gelebt. Du weißt auch, was die Zukunft bringt. Und was eigentlich auf uns zukommt. Und was tust du? Machst du von deinem Wissen Gebrauch? Von deiner Erkenntnis Gebrauch? Von deiner Offenbarung Gebrauch? Von dem, was die Heilige Schrift sagt, was prophezeit ist, machst du davon Gebrauch? Oder sagst du, das geht mich gar nichts an? Nach mir die Sinnflut? Du musst zuerst mal den Willen Gottes kennen für dein Leben. Dann Ordnung in deinem Leben bringen. Gott gegenüber, dass du mit Gott in Harmonie bist. Und dann wirst du merken, du wirst dich nicht mehr ausnützen lassen. Du wirst nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen. Du wirst nicht immer Ja, Ja sagen. Du wirst auch mal Nein sagen. Und du wirst merken, die kommen mir gar nicht ran. Die kommen an mir gar nicht ran. Um mich ist das ein Schutzwand oder Schutzmauer. Tu das Richtige. Sehe den richtigen Samen in deinem Leben. Leg das Fundament für dein Leben. Gib mir mein Erbe, hat der Mann gesagt und ist losgezogen. Er war zu gutmütig. Er hat den falschen Leuten das Geld gegeben. Hat sich mit falschen Leuten sich eingelassen. Und die Frage ist, mit welchen Leuten lassen wir uns manchmal auch als Christen ein? Leute, die nur unser Geld wollen? Oder dienen wir mit unserem Geld Gott? Wir können unser Geld zum Fenster rausschmeißen oder in die Spree werfen. Wir können alles. Oder wir können es sinnvoll anlegen ins Reich Gottes. Du musst also die Gesetze des Segens kennen und auch tun. Nicht nur kennen, auch tun. Und dann wirst du Recht bekommen. Gottes Wort sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus und so weiter. Und dann wird gegebene Zeit sein und dann wirst du das Brot bekommen. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst wiederfinden. Es wird wieder zu dir kommen. Also, tu das Richtige. Lass dich lieber ausnützen jetzt mal und dich betrügen. Komisch, was ich sage, aber du musst diese Gesetze kennen. Also großzügiges Handeln wie dieser ungerechte Haushalter. Was bin ich schuldig? Ach, mach mehr, nicht so kleinkariert. 100 Euro statt 50. Ermutige Menschen und du wirst auch zu gegebener Zeit Ermutigung bekommen. Bedanke dich bei Menschen und so weiter. Und du wirst merken, plötzlich, wie Leute dann auf dich zugehen und dir sympathisch sind und dir nett sind mit der Zeit. Und zwar ganz andere Leute, gar nicht, die du gedacht hast, denn du hast ja auch Leuten gedient, die gar nicht gedacht haben, dass man dienen muss. Ich sagte ja, das sind eigentlich Geheimnisse und Geheimrezepte, wie man das sein Leben lebt, wie man sein Recht richtig einsetzt. Gott wird Recht schaffen seinen Auserwählten, die also nach Gottes Willen fragen, die Gottes Weg gehen. Und die bekommen mehr und mehr Klarheit, mehr und mehr Durchblick, mehr und mehr Orientierung. Bleibe bei deinen Entscheidungen. Du hast ein Recht, eine Entscheidung zu treffen. Und die durchzuziehen. Du hast ein Recht. Ob man dich mag oder nicht, ob es geht oder nicht, ob es gut oder schlecht ist, du triffst eine Entscheidung und du hast ein Recht. Dieser verlorene Sohn hat von seinem Recht Gebrauch gemacht. Gib mir mein Erbe. Und der Vater sagt, jawohl, wird's gemacht. Gib deine Rechte nicht auf. Lass dich nicht so viel beschneiden. Weißt du, Gott hat dir Rechte gegeben. Und vor allem in deinem Geist, in deinem Gewissen. In deinem Herzen. Du hast ein Recht auf Zeit. Lass deine Zeit nicht vom Teufel stehlen. Du hast ein Recht, dass du deine Zeit sinnvoll gebrauchst. Und nicht nur vom Fernseher und der Glotze. Oder sonst noch wo. Du hast ein Recht, dass du optimal wächst. Du hast ein Recht, dass du deine Zeit richtig einsetzt und aus deiner Zeit etwas machst. Und die Frage ist, was machst du aus deiner Zeit? Machst du wie der verlorene Sohn, eine Fete nach der anderen? so hin und her hopsen, das mal noch mitnehmen. Dort ist auch noch eine Party heute Nacht und da ist auch was los, da gehen wir hin. Nein, du hast ein Recht, verantwortlich zu leben, bewusst zu leben, das Richtige zu tun, deine Möglichkeiten auszuschöpfen. Gott will, dass du ein übernatürliches Leben lebst, so wie er im Geist. Du hast ein Recht auf göttliche Belehrung. Herr, führe mich. Geist Gottes, leite mich. Gott, gib mir die richtige Information. Du hast ein Recht auf richtige Information. Du musst dich nicht von Lügnern, Gaunern und Gauklern informieren lassen. Du hast ein Recht auf göttliche Führung. Ein Recht auf die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Du hast ein Recht, auf ein Freund Gottes genannt zu werden und zu sein. Nicht nur genannt zu werden, sondern auch zu sein. Du hast ein Recht auf Spontanität. Du hast ein Recht, ein Leben in neuen Dimensionen zu leben. Nein, also das alles brauche ich nicht. Ich bin ein Rollheimer. Ich will das nicht, dass du das wirst. Nein, aber ich bewundere diese Leute, die das machen und gemacht haben. Die einfach irgendwo in die Prärie hinziehen. Manchmal frage ich, wenn man auswandern könnte, wo würde man auswandern? Eigentlich ist es sinnlos auszuwandern, bleibe hier, lebe aber hier richtig. So wie du leben solltest, wie du leben wolltest. Du kannst dein Leben dementsprechend einrichten. Du musst vielleicht 8 Stunden arbeiten, aber das, was du in deiner Freizeit machst, das ist ausschlaggebend. Wie gestaltest du deine Freizeit? Du hast ein Recht auf Anbindung an Gott, auf Gottes Verheißungen. Du hast ein Recht auf all diese Segnungen des Himmels. Du hast ein Recht auf persönliche Gottesoffenbarung. Du hast ein Recht, aber lieber Vater zu sagen. Das kann dir niemand absprechen. Du hast ein Recht, einfach auf Gottes Begleitung, Gottes Versorgung, Gottes Bewahrung. Du hast ein Recht auf Befreiung. Herr, du siehst, die bedrängen mich von allen Seiten. Schaffe mir Recht, so hat die Frau gebeten. Und der Richter, ach, du gehst mir auf die Nerven, Mädel. Aber der Richter hat trotzdem gehandelt. Weißt du, wenn du Gott auf die Nerven gehst, Entschuldigung, Gott auf die Nerven gehen in deinen Gebeten und so weiter, wirst du von diesen finsteren Mächten, von diesen Kräften, die dich so bedrängen, befreit. Gott wird dafür sorgen. Er sagt, ich will für dich streiten und du wirst still sein. Gott hat für Israel gestritten. Du hast ein Recht auf Veränderung in deinem Leben. Du hast ein Recht auf Verbesserung. Du musst nicht schlechter werden. Nein, du darfst bei Gott besser werden, von Tag zu Tag. Du hast ein Recht auf Profilierung, dass aus deinem Leben was wird. Deshalb, wir sind berufen, wir sind auserwählt, aber wir müssen unsere Berufung festmachen. Und das ist so wichtig, dass ich das, was Gott mir hineingepflanzt hat, was er mir gegeben hat, was er mir gesagt hat, dass ich das verwirkliche. Und zwar konsequent. Du hast ein Recht auf Wiedergutmachung. Ja, Lastenausgleich. Du hast hier so viel eingebüßt, so viel aufgegeben, auf so viel verzichtet. Und Gott sagt, die Jahre, die die Heuschrecken dir gefressen haben, die will ich dir wieder erstatten. Du hast ein Recht. Oh lieber Gott, guck mal, ich habe alles verloren, mir wurde alles genommen, mir wurde alles geraubt. Vielleicht jetzt die Kinder. Ich bin in einer faulen, verdorbenen Gesellschaft hineingeboren, ich kann nichts dafür. Was kannst du dafür, wenn du im Slum geboren bist? Im Armenhaus? Kannst nichts dafür. Aber jetzt, oh Gott, ich will, dass alle meine Segnungen, die mir zugestanden sind. Verstehst du, du hättest vielleicht einen Mann haben können oder eine Frau haben können. Du hättest Kinder haben können. Du hättest ein Geschäft haben können. Du hättest ein Grundstück haben können. Du hättest ein Haus haben können. Du hättest all das haben können. Du hättest ja, Geld haben können. Du hättest all die Segnungen des Lebens haben können. Aber man hat dich so beschnitten und so verstümmelt, dass aus dir nichts geworden ist. Und du kannst sagen, Gott, ich habe ein Recht auf all die Segnungen, was die anderen Leute auch haben. Ich bin nicht schlechter und ich bin nicht besser. Ich bin auch eines deiner Geschöpfe. Und ich habe auch eine Existenzberechtigung. Und wenn ich bisher nichts hatte, Herr, du wirst mir all das wieder erstatten. Das Thema Wiedergutmachung, Wiedererstattung ist ein großes Thema der Bibel. Und nach 50 Jahren, dieses Jubeljahr und Halljahr, Gott sagt, ich will es wiedererstatten. Das ist sogar im Programm Gottes enthalten. Wir müssen jetzt nicht warten bis auf den 50. Lebensjahr. Nein, aber Gottes Plan ist es, dass es erstattet wird. Dass es alles wieder gut gemacht wird, was die Heuschrecken gefressen haben. Du hast ein Recht, dass in deinem Leben aus allem das Beste wird. Du hast Recht, ein Recht auf ewige Vorteile. auf ewige Segnungen. In Jeremia 32, 27 heißt es, siehe, ich, der Herr, bin dein Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein, dir Recht zu verschaffen? Sollte es unmöglich sein? Du hast ein Recht auf eine positive Veränderung, eine Beförderung, Erhöhung. Du musst nur treu sein, Gott. Du musst nur treu sein und ehrlich und aufrichtig und einfach Gott lieb haben. Du hast ein Recht auf die Verteidigung durch Gott, dass er sagt, ich werde für dich streiten. Wenn du durchs Wasser gehst, werden die Fluten dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, wird das Feuer dich nicht versengen. Du hast ein Recht auf Schutz. Du musst es nur in Anspruch nehmen. Das ist dein Erbe. Wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Du hast Recht, dass Gott deinen Feinden widersteht. Du hast ein Recht, dass Gott dir ein sinnvolles Leben gibt, ein erfülltes Leben gibt. Du hast ein Recht, ein neuer Mensch zu werden, von Tag zu Tag erneuert. Du hast ein Recht also auf Erneuerung. Ich lese ja nur so einen Katalog. Ich bringe nur wieder, worauf du ein Recht hast. Du musst selber diese Rechte jetzt umsetzen und sagen, Vater, Pastor hat gesagt, ich möchte das haben. Es ist für mich, du hast ein Recht, jemand anders zu sein, als was du jetzt gerade bist. Du hast ein Recht, dass Gott sich in deinem Leben beteiligt. Gib mir mein Erbe. Du hast ein Recht auf Neuanfang. Du hast ein Recht, dass Gott sich dir offenbart, dass er dich anerkennt. Du hast wohlgetan, mein Sohn, meine Tochter. Du hast ein Recht, dass deine Gebete erhört werden. Was willst du noch für Rechte haben? Du hast ein Recht auf Befreiung von allen möglichen Süchten, Komplexen, von aller möglichen Verderbtheit. Du hast ein Recht, dass Gott dich erlöst aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Und das ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Ich habe dich erlöst. Du hast ein Recht, ein Leben ohne Zwänge zu leben. Du musst nicht mehr an deine alte Vergangenheit hängen. Du hast ein Recht, in die Zukunft zu schauen. Du hast ein Recht, dass der Größere, der Mächtigere, der Stärkere, Christus in dir ist. Die Hoffnung der Herrlichkeit, und da freust dich und jubelst und jauchst. Du musst natürlich deine Rechte nützen. Du hast ein Recht auf Vollendung, Vollendung deines Lebens. Du hast ein Recht, dass du eines Tages fertig bist. Nicht mit den Nerven, dass du fertig bist mit deinem Handeln, Wandeln, dass du fertig bist und sagst, Vater, ich habe alles wohlgetan. Du musst deine Vorrechte erkennen und natürlich dich behaupten darin. Und ich werde mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und er ist losmarschiert. Und als er angekommen ist, hat er von all dem, was er sagen wollte, gar nicht sagen müssen. Sondern der Vater, die Liebe Gottes hat ihn so umfangen, dieser Vater, und sagte, Junge, ich bin so froh, dass du nach Hause gekommen bist. Du warst tot und bist wieder lebendig geworden. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Glaub mir das, Gott ist froh, dass es dich gibt. Er ist so froh, dass du existierst. Er freut sich, wenn du dich bei ihm bedienst. Er freut sich, wenn du ihn um Hilfe bittest. Er will ja gebeten werden. Er wartet. Wann bittet er endlich mal was? Wann nimmt er mal was? Stell dir mal vor, wenn der ältere Sohn in den Stall gegangen wäre und den größten, fettesten Ochsen geschlachtet hätte, hätte der Vater gesagt, gesegnet seist du, mein Sohn. Du hast wohlgetan, du hast so schwer gearbeitet. Aber weißt du, wir Christen, wir sind so mickrig, so bescheiden, so zurückhaltend, so ängstlich. Das darf ich nicht. Das steht mir nicht zu. Du weißt gar nicht, was dir als Kind Gottes zusteht. Ihr werdet über Engel herrschen, heißt es in der Bibel einmal. Und wir haben Autorität über Fürsten, Mächte und Gewalten. Wir haben Autorität. Und machen wir von unserer Autorität Gebrauch? Ihr solltet in meinem Namen Dämonen vertreiben, Kranke heilen. Guck mal, deine Umgebung. Leg deine Mitmenschen die Hände auf. Ob die gesund werden oder nicht, ist dahingestellt. Ist gar nicht so wichtig, was aus denen wird, was Gott aus denen machen wird. Aber du kannst tun. Und sagst, ich habe ein Recht, ich lege die Hände auf und ich segne dich jetzt. Und Gott wird über den Segen wachen. Und er wird sein Wort nicht leer zurückkommen lassen. Salbe und segne die Menschen. Sei nicht furchtlos und ängstlich. Was ist, wenn es nichts passiert? Vergiss das alles. Es wird was passieren. Gott steht zu deinem Handeln. Denn du bist ja Gottes Ableger. Du bist Gottes verlängerter Arm. Du bist eigentlich der Segensträger Gottes. Gott hat dich in diese Welt hineingestellt. Du bist sein Agent. Du hast eine hohe Berufung. Und was machst du? Du hast den Auftrag, in Gottes Namen zu sprechen. Du musst nicht warten, bis da großer Superstar irgendwo kommt und so großer Evangelist. Nein, du kannst ganz schwach und gebrechlich sein, du kannst behindert sein, aber du kannst sagen, ich stehe hier im Auftrag Gottes. Und du hast ein Recht, im Auftrag Gottes zu stehen. Und du hast ein Recht, Dämonen zu widerstehen, dem Teufel zu sagen, du hör mal, scher dich. Du hast ein Recht, in neuen Sprachen zu sprechen. Ja, aber das waren damals, heute braucht man sowas nicht. Nein, du hast ein Recht, das, was damals möglich war, ist auch heute noch möglich. Das, was Gott damals dem Volk Israel gegeben hat, das wird auch heute geben. Du hast ein Recht. Und lass dir nicht durch Dummheiten von dummen Menschen, die diese Rechte absprechen. Du hast ein Recht, die Führung Gottes zu erleben in deinem Leben. Du hast ein Recht. So, du hast ein Recht auf Vollkommenheit. Auch wenn du unvollkommen bist. Du kannst sagen, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du hast ein Recht. Du bist noch nicht vollkommen. Und wir werden auch nie vollkommen auf dieser Welt sein. Aber ich habe ein Recht, Tag X wird kommen. Der Tag X wird kommen, wo ich ohne Makel und ohne Runzen vor Gott stehe und wo ich Gott lobe und preise, eine Krone auf dem Haupt, Ausstrahlung in alle Richtungen, die Herrlichkeit des Herrn über mein Leben. Ich habe ein Recht auf die Herrlichkeit Gottes. Und ich werde das nicht mit Gewalt mir herbeiziehen. Nein, Gott wird unser Recht uns geben. Gott wird unser Recht verteidigen. Gott wird seine Hand ins Feuer legen für dich und mich. Gott wird es tun. Und er wird für dich streiten, wenn du nur stehst und sagst, hier bin ich, Herr. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen. Und mach von deinen Rechten Gebrauch. Und du hast eine ganze Menge Rechte. Ich habe nur einen kleinen Prozentsatz vorgelesen und vorgetragen dir, was dir zusteht. Mach davon Gebrauch, liebe Seele, liebes Herz. Mach davon Gebrauch. Hör auf deine innere Stimme, hör auf den Heiligen Geist. Hör, was Gott dir sagt, wo du eine Gelegenheit hast, wo du deine Gelegenheiten wahrnehmen sollst. Es sind deine Gelegenheiten und niemand anders hat ein Recht, hier mitzumischen, reinzureden und irgendwie etwas zu verderben. Nein, du sprichst das Machtwort, denn der Herr hat sein Wort in deinen Mund hineingelegt. Und der Herr sagt, ich wache über mein Wort und mein Wort wird nicht dir zurückkommen. Vater, ich danke dir für deine Worte, für deinen Segen, für deinen Beistand und dass du mir Recht gibst, Herr. Halleluja, Halleluja, du gibst in deinem Recht, die zu dir kommen, die sich dir anvertrauen, die ihr Leben in deine Hände legen. Herr, du gibst es denen Recht und schaffst ihnen Recht, deinen Auserwählten, die zu dir Tag und Nacht rufen, die einfach auf dich schauen und dir vertrauen. Und ich danke dir, dass du diese Wunder in unserem Leben verwirklichen wirst. Und du wirst uns kühn und mutig machen. Und du hast uns einen Geist der Besonnenheit und der Kraft gegeben. Ich danke dir, Herr Jesus, damit wir mutig zu dir kommen, Vater und Heiliger Geist und unser Herr Jesus Christus, und sagen, ich bitte dich um Erbarmen, ich bitte dich um Gnade, ich habe ein Recht, um Gnade zu bitten, und es steht mir zu, und du wirst mir Recht verschaffen. Danke, Herr Jesus, für heute Nachmittag, dass wir dein Wort hören durften. Und dein Wort wird lebendig sein, und dein Wort wird aufgehen in der Ewigkeit. Amen.